Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Kommt sie nun oder kommt sie nicht? Und wenn sie kommt, für wen kommt sie? Nur für Menschen über 50 oder für alle, die volljährig sind? Die Fraktionen im Bundestag haben heute Nachmittag über die Impfpflicht beraten, aber auf eine gemeinsame Linie konnten sie sich offenbar nicht einigen. Eine noch ungeklärte Frage ist die nach einem zentralen Verzeichnis, nach einem Impfregister. Warum das ganz unabhängig von einer Impfpflicht nützlich sein kann, darum geht es heute im Lauf der Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns mit autonomen Rennwagen und jetzt gleich mit einem einzigartigen medizinischen Eingriff. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. In Baltimore an der Uniklinik der Universität von Maryland hat ein 57 Jahre alter Mann ein neues Herz erhalten. Nun sind solche Organverpflanzungen heutzutage nichts Besonderes mehr. Bei dem Spenderherz in Baltimore handelt es sich jedoch nicht um ein menschliches Organ, sondern um ein Schweineherz. Und zwar von einem gentechnisch veränderten Tier. Zum allerersten Mal weltweit wurde nun solch ein Eingriff durchgeführt. Mein Kollege Michael Lange verfolgt das Thema der Xenotransplantation, also von Tier auf Mensch, bereits seit vielen Jahren für uns. Michael, was weiß man denn über diesen Patienten? Wie geht es ihm mit seinem neuen Herzen?
Also er hat die Operation gut überstanden. Der 57-Jährige lebt, das ist die gute Nachricht. Er befand sich in einer wirklich lebensbedrohlichen Situation, einer Herzinsuffizienz im Endstadium. Und die Verpflanzung eines menschlichen Spenderherzens kam für ihn, so Angaben der Klinik, nicht in Frage. Und da seit 31.12., also seit Silvester, die Genehmigung der FDA, also der Zulassungsbehörde, existierte, dass so ein Experiment mit einem Schweineherzen dort an der Klinik durchgeführt werden darf, entschieden sich die Ärzte, für diesen Patienten passt es, der ist in Lebensgefahr, dem wird ein Schweineherz transplantiert.
Wie riskant dürfte denn diese OP gewesen sein?
Die war auf jeden Fall sehr riskant und sie ist immer noch riskant. Der Patient hängt ja immer noch an der Herz-Lungen-Maschine. Also erst wenn man die Herz-Lungen-Maschine ausschaltet, dann wird man sehen, ob das Herz des Schweins wirklich die Pumpfunktion vollständig übernehmen kann. Das hoffen die Ärzte, aber das ist keinesfalls sicher. Und diese Technik, die scheint funktioniert zu haben, aber es ist natürlich auch wirklich immer die Frage, wie verkraftet der 57-jährige Patient das? Der Chirurg hat das 50 Mal ausprobiert an nichtmenschlichen Primaten und sagt, ja, die Operation hat funktioniert, aber wir wissen nicht, was morgen passiert.
Dieses Schweineherz wurde gentechnisch verändert. Warum war das denn notwendig?
Es war unbedingt notwendig, denn ohne diese genetische Manipulation wäre das Herz vom Empfänger, vom Patienten abgestoßen worden. Ein Schweineherz, das akzeptiert der Körper nicht, das eigene Immunsystem geht dagegen vor und deshalb musste das Erbgut des Schweins an insgesamt 10 Stellen verändert werden. Bei 4 Genen wurde die Aktivität verändert oder diese Gene wurden stillgelegt und 6 menschliche Gene wurden in das Schweineerbgut eingebracht. Das geschah in Zellkultur und daraus entwickelte sich dann ein Schwein und von diesem Schwein, dieses Schwein wurde dann geschlachtet, das Herz wurde entnommen und transplantiert und das Herz hat halt auf den Zellen eine Oberfläche, die menschlich aussieht. Das sind ganz bestimmte Zuckermoleküle. Daran erkennt das Immunsystem, ist das menschlich oder nicht. Und diese Schweinezellen waren gewissermaßen verkleidet. Das heißt, das Immunsystem des Empfängers hat diese Zellen nicht als fremd erkannt, hat sie nicht bekämpft. Zumindest die erste Immunreaktion, die am ersten oder zweiten Tag stattfindet, das ist die hyperakute Abstoßung, die hat nicht stattgefunden.
Werden wir das nun in Zukunft öfter sehen, dass Organe vom Tier auf den Menschen verpflanzt werden?
Ja, davon kann man ausgehen. An anderen Kliniken wird ebenfalls daran gearbeitet. In Deutschland ist das die Uniklinik in München. Da wurden zahlreiche Experimente mit Pavianen durchgeführt. Schweineherzen wurden in Paviane verpflanzt. Und da hat man auch Überlebenszeiten von über einem halben Jahr. Und da sind die Forschenden auch sehr optimistisch. Und wieder andere Gruppen arbeiten mit der Veränderung von noch mehr Genen. Mit Genomeditierung, also mit der Genschere CRISPR-Cas, da können Dutzende Gene verändert werden. Also diese Forschungen laufen weltweit.
Wie stehen denn nun die Chancen für den Patienten langfristig, dass er überlebt und auch ein normales Leben führen kann?
Ja, darüber lässt sich leider noch gar nichts sagen. Das Erste ist, übernimmt das Schweineherz wirklich die vollständige Pumpfunktion? Das wird man vielleicht in den nächsten Wochen sehen. Und dann ist die Frage mit der langfristigen Abstoßungsreaktion. Das wird man dann erst nach Wochen oder Monaten sehen. Also es ist nach wie vor offen, wie starke Medikamente er nehmen muss und was noch auf diesen Patienten zukommt. Also zunächst einmal hat er die Operation überstanden, aber die nächsten Wochen und die nächsten Monate werden entscheidend sein.
Könnte denn diese Methode mit den vermenschlichten Tierorganen einen Ausweg bieten aus dem bestehenden Organmangel?
Das ist auf jeden Fall die ganz große Hoffnung. Der leitende Arzt der Klinik hat erklärt, wenn das funktioniert, wird es einen endlosen Nachschub dieser Organe für Menschen geben. Also es ist wirklich die Hoffnung, dass die vielen Menschen, Tausende sind es ja weltweit, die auf Spenderorgane warten, insbesondere auf Spenderherzen, dass die davon profitieren können. Aber wie gesagt, Vorsicht, noch ist es nicht so weit. Die nächsten Wochen und Monate sind entscheidend. Dieser Patient muss überleben, dem muss es gut gehen und dann werden weitere Transplantationen folgen.
Vielen Dank, Michael Lange, war das über die erste Verpflanzung eines Schweineherzens in einen Menschen. Wird die Impfpflicht nun kommen oder nicht? Eine wichtige Grundvoraussetzung wäre, dass wir dann genau wissen und nachprüfen können, wer wann womit geimpft wurde und diese Informationen auch festhalten in einem Impfregister. Solch eine Datenbank existiert aber in Deutschland nicht. Dabei fordern Fachleute sie schon lange. Allerdings nicht in erster Linie, um eine möglichst große Impfabdeckung zu erreichen, denn ein Impfregister kann noch sehr viel mehr. Mein Kollege Joachim Butte hat recherchiert.
Die Impfpflicht wird wohl kommen.
Wenn das Gesundheitssystem gefährdet ist und die Freiwilligkeit tatsächlich nicht funktioniert, müssen wir über eine Impfpflicht auf jeden Fall diskutieren,
sagte am Samstag im Deutschlandfunk der FDP-Politiker Andrew Ullmann, selbst Arzt und im Bundestag Mitglied im Gesundheitsausschuss. Um eine solche Impfpflicht zu überwachen, fordern viele Politikerinnen und Politiker ein Impfregister, in dem gespeichert ist, wer wann wo welchen Impfstoff verabreicht bekommen hat. Die Gegnerinnen und Gegner lehnen sowohl die Impfpflicht als auch das Register in Bausch und Bogen ab. Ein wichtiges Argument: der Datenschutz. Große Datenmengen, die zudem noch sensible Informationen aus vielfältigen Quellen verknüpfen, das kann in der Tat Probleme aufwerfen. Allerdings hat noch niemand konkretisiert, wie ein Impfregister überhaupt aussehen soll. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat in mehreren Interviews gesagt, man könne es durchaus datenschutzkonform gestalten. Zumal Impfregister den größten Nutzen bei der Überwachung von Nebenwirkungen haben. Deshalb fordern Expertinnen und Experten so eine Datenbank schon lange. In den skandinavischen Ländern zeigten die Register ihren Nutzen zum Beispiel vor 15 Jahren, nach Einführung der Impfung gegen das humane Papillomavirus, kurz HPV. Damals tauchten Meldungen auf, diese Impfung könne Schäden ausgelöst haben, sagt Katharina Paul.
Es gab in Dänemark zum Beispiel sehr viel Bedenken seitens der Bevölkerung, weil Nebenwirkungen wie Chronic Fatigue, also ein chronischer Ermüdungszustand, aufgetreten ist.
Schwedische und dänische Forscher überprüften daraufhin, ob diese und andere Verdachtsmeldungen über neurologische Erkrankungen begründet waren. Die Studie konnte sich auf besonders gute Daten stützen, sagt die Forscherin vom Institut für Soziologie der Universität Wien. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Bedeutung von Impfregistern weltweit.
Dänemark hat ein ganz besonderes Impfregister, das zentral organisiert ist und wo nämlich, und das ist ganz wichtig, Nebenwirkungen, die sozusagen individuell erlebt werden, mit klinischen Daten zusammengeführt werden können. Das heißt mit elektronischen Patientenakten im Grunde, die dort bestehen.
In Dänemark, aber auch in Schweden und Finnland hat jeder Einwohner eine Identifikationsnummer. Damit können Forscher Daten zwischen dem Impfregister und elektronischen Krankenakten der Patienten abgleichen. Die Wissenschaftler konnten also gezielt sämtliche Mädchen und jungen Frauen zwischen 10 und 17 Jahren in ihre Studie aufnehmen. Junge Menschen in diesem Alter werden möglichst vor dem ersten Geschlechtsverkehr gegen HPV geimpft, um schwere Krebserkrankungen zu verhindern, die das Virus auslösen kann. In Deutschland sind die Behörden in weiten Teilen darauf angewiesen, dass Geimpfte, Ärztinnen, Apotheker und die Hersteller ihnen Verdachtsfälle melden. Um sie zu überprüfen, greift das zuständige Paul-Ehrlich-Institut auf Daten der gesetzlichen Krankenversicherung GKV zurück. Doch das hat Nachteile, sagt der Ulmer Virologie-Professor Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission.
Bis sozusagen die GKV-Daten zur Verfügung stehen, vergeht ja immer ein halbes Jahr größenordnungsmäßig. Das kann man gar nicht wesentlich beschleunigen. Und außerdem sind natürlich die GKV-Daten auch immer unvollständig. Sie sind also, wenn Sie so wollen, natürlich als Stichprobe, auch als große Stichprobe geeignet und sinnvoll, aber sie sind a priori unvollständig. All das könnte man natürlich mit einem Impfregister besser machen.
So wie in Dänemark und Schweden. Dort haben die Studien ergeben, dass mit der HPV-Impfung kein Zusammenhang bestand, sondern dass Vorerkrankungen dahinter steckten. Das Vertrauen in die Impfung war wiederhergestellt. Die Wiener Soziologin Katharina Paul sieht in einem Impfregister wie in Dänemark große Vorteile.
Diese Impfregister sind zentral organisiert. Sie sind zu einem großen Teil digital organisiert und sie erlauben Nebenwirkungen und Wirksamkeit zu erforschen. Man kann leicht Daten von verschiedenen Stellen zusammenführen. Seien es jetzt Kinderärztinnen und Kinderärzte, die Nebenwirkungen beobachten, oder auch Patientinnen und Patienten selber. Und man kann eben so ganz gut diese Daten vergleichen.
Die Register dienen also nicht in erster Linie dazu, Menschen zu kontrollieren, sondern Impfstoffe. Und sie liefern Erkenntnisse darüber, wie gut einzelne Impfungen schützen. Außerdem,
diese Datensätze sind von enormer Wichtigkeit, auch einfach für die Forschung, für die epidemiologische Forschung, sogar auch für die sozialwissenschaftliche Forschung. Denn wir können mit Impfregistern auch beobachten, wer lässt sich impfen, wer nicht, warum ist das so, wo sind auch Impflücken, die es zu schließen gilt zum Beispiel.
Katharina Paul sieht auch in Sachen Datenschutz eher die Chancen als die Risiken. Denn es gehe auf keinen Fall darum, gläserne Patientinnen und Patienten zu schaffen. Im Gegenteil.
Es geht eigentlich um eine gläserne Pharmaindustrie. Es geht ja darum, auch um Impfstoffe gut beleuchten zu können und die Wirksamkeit gut erproben zu können. Zugleich geht es um ein gläsernes Impfsystem überhaupt. Und zuletzt gibt es natürlich auch mehr Transparenz auf der Seite des Staates. Ja, also wie gut funktioniert das Impfsystem eigentlich? Wir können damit die Impfraten gut messen und damit auch einfach Politik gut evaluieren.
Ein solches Impfregister aufzubauen, braucht sorgfältige Planung und Zeit. Um die Corona-Impfpflicht durchzusetzen, käme es sicher zu spät. Aber der nächste neue Impfstoff kommt bestimmt.
Ein Beitrag von Joachim Budde war das. Autonome Autos, die ganz ohne einen Menschen am Steuer ihren Weg durch den Straßenverkehr finden, an diesen Fahrzeugen tüfteln zurzeit viele Großkonzerne, aber auch viele kleine Start-ups. Auch ein Team an der Technischen Universität München hat sich diesen sogenannten selbstfahrenden Vehikeln verschrieben, allerdings in einer ganz besonderen Umgebung, auf der Rennpiste nämlich und nicht im gemächlichen Stadtverkehr. Gerade hat das Team der TUM zwei Wettrennen in den USA hinter sich gebracht, der jüngste in Las Vegas, die Autonomous Challenge at CES. Angetreten sind die Münchner gegen 5 weitere universitäre Teams und haben es bis zum Vize-Weltmeister gebracht im autonomen Rennfahren. Mit dem Forscher hinter dem Team habe ich vor der Sendung gesprochen, mit Markus Lienkamp, Professor für Fahrzeugtechnik an der TUM. Herr Lienkamp, wie sah dieses Rennen denn genau aus? Welche Fahrzeuge sind da gegeneinander angetreten und auf welcher Rennstrecke?
Ja, wir hatten autonome Rennwagen, die auf Basis von den Indy-Lightcar-Fahrzeugen aufgebaut sind. Das sind Fahrzeuge, wie so kleine Formel-1-Fahrzeuge mit Geschwindigkeiten bis etwa 280 Kilometer pro Stunde. Das heißt, wir haben diese Basis bekommen von den Indy-Light-Fahrzeugen und die wurden ausgerüstet mit Sensoren, Lasersensoren, Radarsensoren und Kamerasensoren. Und gleichzeitig mit einer sehr performanten Rechenplattform kann man sich vorstellen wie ein großer PC mit einer Grafikkarte, auf dem dann die ganzen Algorithmen gerechnet wurden. Was wichtig ist, alle Fahrzeuge waren identisch. Das heißt, die Teams haben sich nur darin unterschieden, wie sie die Software geschrieben haben.
Und gefahren sind diese Fahrzeuge dann auf einer Rennstrecke in Las Vegas?
Genau, diese Rennstrecke in Las Vegas, das ist ein Oval, das sind diese üblichen Rundrennen, die in den USA so bei dieser Indy-Series üblich sind. Was da durchaus herausfordernd war, sind die ganz hohen Steilkurven. Das geht also bis 20 Grad Banking, sodass wir da etwas andere Situationen haben, als man das so bei einer Formel-1-Strecke kennt.
Und wie können sich die Fahrzeuge denn während des Rennens orientieren? Die Strecke, der Kurs ist ja eben festgelegt, aber die Umwelt, das andere Auto, das ändert ja ständig seine Position.
Genau, dort nehmen wir die sämtlichen Sensoren, die wir zur Verfügung haben, und versuchen, das Fremdfahrzeug zu erkennen. Das machen wir auf längere Distanzen erstmal mit dem Radarsensor, der reicht so bis 150 Meter etwa. Und wenn die Distanzen kürzer werden, kann dann der Lasersensor das Fahrzeug genauer erkennen. Und dann prädizieren wir auch, wie wird sich dieses Fahrzeug voraussichtlich verhalten. Da kann man verschiedene Annahmen treffen. Einmal so eine Pfeilannahme, dass das Fahrzeug einfach so weiterfährt, wie es im Moment fährt. Wir können annehmen, dass es vielleicht eher auf der Rennlinie ist, dass das Fahrzeug vielleicht eher eine Kampflinie fährt. Und mit dieser Annahme prädizieren wir im Prinzip, das gegnerische Fahrzeug und überlegen uns dann selbst, wie wir an diesem Fahrzeug mit unserer Rennlinie auch vorbeikommen können.
Wenn Sie die beiden Situationen vergleichen, das autonome Fahren im Straßenverkehr einerseits und das auf der Rennstrecke andererseits, sind das dann ganz unterschiedliche Anforderungen an die Steuerung oder spielt das überhaupt gar keine Rolle?
Erstmal wirkt es so, dass wir zwei völlig unterschiedliche Szenarien dort haben. Wir haben einen Ansatz gewählt, der sehr universell ist. Und zwar nennen wir den unstrukturierten Ansatz. Im aktuellen Straßenverkehr gehen die Hersteller so vor, dass sie im Prinzip exakt die Situation erkennen wollen. Sie wollen wissen, wo die Fahrspuren sind, ob eine Ampel rot ist, ob ein Fußgängerüberweg da ist. Das Ganze wird mit hochdigitalen, hochgenauen Karten gemacht. Und nur wenn man die Situation ganz genau kennt, dann kann man im Prinzip fahren. Wir machen das völlig anders. Wir sagen ungefähr wie ein Tier, ich gucke mal, wo Objekte sind und ich fahre immer und ich weiche diesen Objekten aus und versuche auf der Straße zu bleiben. Erstmal ohne irgendwelche Verkehrsregeln. Das ist Rennstrecke. Wenn man das aber kann, dann ist es relativ einfach, diesen unstrukturierten Ansatz auf die Straße zu übertragen. Weil dann nehmen wir unseren Ansatz, machen das ganz genauso und sagen, da sind Objekte, das ist mal ein Fußgänger, das ist ein Radfahrer. Ich will einfach nicht mit denen kollidieren, verteile vielleicht sogar das Risiko noch in einer ethischen Art und Weise. Und dann kann ich nachher noch ein paar Verkehrsregeln dazufügen. Das ist dann aber mehr oder weniger ein paar Rahmenbedingungen, die ich noch extra mit reinsetze. Das heißt, wir haben einen Ansatz gewählt, den wir jetzt demnächst auch auf die Straße übertragen wollen und dort Szenarien abdecken, die wir auf der Rennstrecke gelernt haben.
Schauen wir jetzt trotzdem nochmal auf das jüngste Rennen in Las Vegas, auf der Technologiemesse CES. Da sind Sie auf dem zweiten Platz gelandet. Was genau hätte denn noch gefehlt für den ersten?
Es hätte gefehlt für den ersten Platz, dass wir einfach noch mehr Erprobungszeit gehabt hätten. Wir haben das Fahrzeug erprobt mit mittleren Geschwindigkeiten. Also wir sind bei der Erprobung etwa so 250 Kilometer pro Stunde gefahren. Das hat alles auch ganz gut funktioniert, mussten aber sehr vorsichtig sein, auch mit anderen Fahrzeugen, weil natürlich keiner sein Fahrzeug im Training verlieren wollte. Wir haben dann mit anderen Teams das zusammen erprobt, allerdings immer noch bei, ich sag mal, relativ moderaten Geschwindigkeiten. Im Rennen selbst sind wir dann deutlich schneller gefahren und dann sind Effekte aufgetreten, die wir gerade noch am Analysieren sind. Und zwar haben wir Geisterobjekte gesehen. Das heißt, wir haben das andere Fahrzeug nicht mehr komplett richtig erkannt, sondern es haben sich Geisterobjekte um das Fahrzeug herum entwickelt. Wir wissen noch nicht genau, woher es kommt. Meine Vermutung ist, dass vielleicht die drehenden Räder dazu beigetragen haben, weil damit die Geschwindigkeiten quasi verfälscht werden. Und durch solche Effekte haben wir zu viele Objekte gesehen und haben versucht, diesen Objekten irgendwie auszuweichen. Und das war nachher die Notbremsung, warum wir dann auch praktisch stoppen mussten. Das konnten wir einfach nicht vorher erproben. Wir haben jetzt die Daten, wir wissen, was passiert ist. Und beim nächsten Rennen wird sowas sicherlich dann uns nicht mehr passieren und wir werden die Algorithmik entsprechend ändern.
Glauben Sie denn, dass der autonome Motorsport in Zukunft sich etablieren könnte, neben zum Beispiel der Formel 1? Gibt es da Zuschauer dafür?
Ich glaube, es wird schon Zuschauer geben, weil wir eine Technologieshow machen. Wir zeigen mal, was technologisch möglich ist. Und ich würde sogar mal sagen, wenn wir noch 2-3 Jahre Zeit haben, also vielleicht so 2025, kann ich mir vorstellen, dass wir sogar mit unserem autonomen Fahrzeug gegen menschliche Fahrer fahren und mal schauen, was dann passiert. Und ich glaube, dass wir dann in einigen Jahren gar nicht mehr so weit sind, auch menschliche Fahrer zu schlagen.
Sagt Markus Lienkamp, Professor für Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität München. Und damit wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Michael Stang.
Angesichts der rasanten Omikron-Ausbreitung könnten sich nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits bis März mehr als die Hälfte der Menschen im Großraum Europa mit der Coronavirus-Variante angesteckt haben. Der Direktor der WHO Europa, Hans Kluge, begründete dies am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz damit, dass Omikron wegen seiner Mutation in menschliche Zellen schneller befalle und dies auch Geimpfte und Genesene betreffe. Die Globalisierung beeinflusst auch die Antarktis. Der weltweite Schiffverkehr gilt als einer der Hauptgründe für die Verbreitung invasiver Arten. Dadurch werden diverse Spezies in neue Ökosysteme gebracht, wo sie die biologische Vielfalt gefährden. Dies gilt auch für die Antarktis, wo eine massive Einschleppung künftig passieren könnte, da dort viele Arten in den vergangenen 15 bis 30 Millionen Jahren isoliert waren, notiert ein Team der Universität von Cambridge im Fachblatt PNAS. Die Antarktis ist an über 1500 Häfen angebunden. An dieser Schnittstelle gelangen gebietsfremde Arten dorthin, vor allem Krabben, Muscheln, Seepocken und Algen, durch Ballastwasser oder als Bewuchs auf der Schiffwand. Grippeimpfungen und Masernimpfstoffe helfen bei der Corona-Bekämpfung. Bevor Covid-19-spezifische Impfstoffe verfügbar wurden, schlugen viele Expertinnen des öffentlichen Gesundheitswesens und ImmunologInnen vor, gefährdete Bevölkerungsgruppen mit anderen Impfstoffen zu immunisieren, um ein gewisses Maß an Schutz zu bieten. Um zu testen, ob diese Überlegung sinnvoll war, hat ein internationales Team ein Computermodell erstellt. Anhand der Covid-19-Welle des vergangenen Winters modellierten die Forschenden die wahrscheinlichen Auswirkungen einer Nicht-Covid-19-Impfstoffintervention zu verschiedenen Zeiten und für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Das Ergebnis stellt das Team im Fachblatt PNAS vor. Demnach kann ein Impfstoff, der nur 5% Schutz gegen einen schweren Covid-19-Verlauf bietet und nur einem kleinen Teil der Bevölkerung verabreicht wurde, zu einer erheblichen Reduzierung der Fallzahlen und der Krankenhausnutzung führen. Delfinweibchen können Spaß am Sex haben, denn sie verfügen über eine ähnliche Klitoris wie Menschen. Das zeigen Autopsien an den Vaginen von natürlich gestorbenen großen Tümmlerweibchen, die drei US-ForscherInnen vorgenommen hatten. Dabei sahen sie, dass die Delfine nicht nur über eine Klitoris verfügen, sondern dass das Organ extrem viele Nervenenden und Gewebestrukturen enthält, die durch Stimulation stärker durchblutet sind und dadurch offenbar anschwellen können, ähnlich wie menschliche Sexualorgane. Angesichts der Tatsache, dass der Beckenboden von Delfin und Mensch so unterschiedlich ist, sei diese Ähnlichkeit überraschend, heißt es im Fachblatt Current Biology. Glasfasern sind für die Verteilung ultrastabiler Laserstrahlung geeignet. Das Glasfasernetz zwischen Deutschland, England und Frankreich dient bisher zum Vergleich von Frequenzen zwischen Metrologieinstituten, etwa aus optischen Atomuhren. Nun hat ein Team unter Beteiligung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt gezeigt, wie ultrastabile Laserfrequenzen per Glasfaser anderen Anwendern zugänglich gemacht werden können. Dazu verglichen die Forschenden erfolgreich zwei geografisch getrennte Laser über das Glasfaserverbindungsnetz mit einer Länge von 2220 Kilometern miteinander. Demnach kann die extrem hohe Frequenzstabilität der eingesetzten ultrastabilen Laser auch bei großen Entfernungen fast verlustfrei übertragen werden, heißt es im Fachblatt Nature Communications.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Michael Stang. Und in unserem täglichen Blick in die Sterne erinnern wir heute an einen der großen Dramaturgen der Astronomie und an sein Sterntheater.
Sternzeit, 11. Januar. Dieter B. Hermann, Archenhold und das Sterntheater. Er war Astronom, Historiker, Direktor einer Sternwarte und eines Planetariums, Fernsehstar, Autor von fast 50 Büchern und vieles mehr. Kaum jemand hat die öffentliche Wahrnehmung der Himmelskunde so geprägt wie Dieter B. Hermann. Nach seinem Physikstudium arbeitete er an der Archenholz-Sternwarte im Treptower Park in Berlin von 1976 an als Direktor. 11 Jahre später wurde er Gründungsdirektor des neuen Großplanetariums im Osten Berlins. Zu besonderer Popularität verhalf ihm die Wissenschaftssendung Aha im DDR-Fernsehen. In seinen Büchern und Vorträgen erzählte Dieter B. Hermann gern von den historischen Wurzeln seiner Wissenschaft. Legendär ist sein Buch Geschichte der Astronomie von Herschel bis Herzsprung, in dem er die Entwicklung zur modernen Astrophysik in Europa nachzeichnet. Ob bei öffentlichen Beobachtungen an der Sternwarte, in Planetariumsvorführungen oder in seinen Texten, Dieter B. Hermanns Begeisterung für das Universum war ansteckend. Er hielt nicht einfach Vorträge unter der Himmelskuppel. Seine Planetariumsprogramme waren ein Gesamtkunstwerk. Astronomische Informationen mit musikalischer Untermalung und künstlerischem Anspruch. Es ging zugleich um Bildung und Unterhaltung. Dieter B. Hermann bereitete dem Universum stets die große Bühne und prägte den Begriff Sterntheater für ein Planetarium. Ende November vergangenen Jahres ist einer der großen Dramaturgen der Astronomie im Alter von 82 Jahren gestorben.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Polens Maßnahmen gegen die Inflation.